Einblick, der Podcast.
Sie hören den Einblick-Podcast, der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 11. September 2020. Dies ist unsere zweite Folge.
Wir haben letzte Woche über die Auseinandersetzung zwischen dem Bundesdatenschützer und dem Gesundheitsministerium informiert. Da gibt es Neuigkeiten.
Ja, das BMG hat eine Stellungnahme zu den datenschutzrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Patientendatenschutzgesetz veröffentlicht. In diesem Gesetz wird die elektronische Patientenakte geregelt. Der Datenschützer hatte einige Regelungen als nicht datenschutzkonform kritisiert. Anlass für das Schreiben des BMG ist nun die bevorstehende Entscheidung im Bundesrat. Erst wenn die Länder zugestimmt haben, kann das Gesetz in Kraft treten. Das ist normalerweise reine Formsache. Dass das BMG noch eine Stellungnahme abgibt, zeigt, dass das Thema sehr ernst genommen wird.
Was schreibt das BMG?
Das BMG erklärt, warum es die Bedenken des Datenschützers nicht teilt. Zentral ist, dass die elektronische Patientenakte eine freiwillige Anwendung ist. Wer den Regelungen nicht zustimmt, kann auf den Einsatz der Akte verzichten. Über die genaue Handhabung der Daten in der Akte müssen die Krankenkassen den Versicherten informieren. Er kann also eine informierte Entscheidung für oder gegen die Nutzung treffen. Die Nichtnutzung hat keine Nachteile. Und die Forderungen des Datenschützers sollen in einem Jahr erfüllt sein. Auch das steht in diesem Gesetz.
Übrigens hat auch die KV Berlin einen offenen Brief an die Gesundheitssenatorin geschrieben. Sie bittet um ein Gespräch vor der Sitzung des Bundesrates, um über die Anrufung des Vermittlungsausschusses zu diskutieren. Das wäre der Weg, das Gesetz noch umzugestalten. Von einer Antwort ist bisher nichts bekannt.
Und der Gesundheitsausschuss des Bundesrates, in dem die Gesundheitssenatorin sitzt, hat den Beschluss auch schon durchgewunken. Also eher kein Vermittlungsausschuss. Wenn die EPA in Zukunft funktioniert, können die Versicherten ihre Daten für Forschungszwecke spenden. Dazu gab es eine aktuelle Umfrage. Was kam dabei raus?
Der Tagesspiegel hat online gefragt, ob man bereit wäre, die eigenen Daten aus der elektronischen Patientenakte für die Forschung zu spenden. Mehr als ein Viertel sind auf jeden Fall bereit, ihre Daten zu spenden. Weitere knapp 30% sind eher aufgeschlossen. Besonders spannend, es sind vor allem junge und ältere Menschen, die die Vorteile der Forschung mit den Gesundheitsdaten sehen. Sowohl bei den 18- bis 29-Jährigen als auch bei den über 65-Jährigen liegt die Zustimmungsrate bei knapp 65%.
Wie ist die Umfrage durchgeführt worden?
Es war eine Umfrage mit Civey, die regelmäßig Online-Umfragen durchführen. Vielleicht haben Sie die auch schon mal gesehen. Sieht aus wie ein Tacho, dessen Zeiger man nach rechts oder links zieht. Die Umfragen beziehen immer nur Menschen ein, die online unterwegs sind. Diejenigen, die Daten aus der EPA spenden möchten, würden bestimmt auch die E-Rezept-App der Gematik einsetzen. Auch dazu haben wir letzte Woche schon informiert. Was gibt es Neues dazu?
Die Gematik bereitet einen eigenen Support für die E-Rezept-App vor. Der Support soll Fragen rund um das E-Rezept und die E-Rezept-App beantworten und bei Bedarf unterstützen. Darüber hinaus soll diese virtuelle Servicezentrale auch Auskünfte zu Zuständigkeiten und Datenschutz innerhalb der Telematik-Infrastruktur geben. Dazu dürften vor allem Praxen künftig Fragen haben. Auch Störungsmeldungen zur TI werden künftig hier richtig sein. Kommen wir zu einem anderen großen Thema diese Woche. Das Vor-Ort-Apothekengesetz ist am heutigen Freitag in der ersten Lesung im Bundestag. Worum geht es dabei?
Das Gesetz ist schon lange in Arbeit. Im Kern geht es darum, die niedergelassene Apotheke gegen den ausländischen Versandhandel zu stärken. Ausländische Apotheken können mit Boni pro eingeschicktem Rezept werben, die dann mit der gesetzlichen Zuzahlung verrechnet werden. Die Abgabe von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln soll nun eng mit dem Sachleistungsprinzip verknüpft werden. Rezeptpflichtige Arzneimittel dürfen an gesetzlich Versicherte nur als Sachleistung zum Apothekenabgabepreis abgegeben werden. Die Versicherten dürfen keine Zuwendungen erhalten, wenn sie ein Rezept einlösen. Solche Zuwendungen können Boni oder Rabatte, aber auch Taschentücher oder Traubenzucker sein.
Die Regelung ist doch europarechtlich umstritten, da Versandapotheken aus dem europäischen Ausland hier an Regeln gebunden werden, die eigentlich nur den deutschen Markt betreffen. Diese Frage sollte zuerst mit der EU geklärt werden. Ist denn nun alles geklärt?
Dazu gab es in der Vergangenheit widersprüchliche Aussagen. Einen Beschluss dazu kann es von der EU im Voraus nicht geben. Wenn das Gesetz von Jens Spahn nun eingebracht wird, wird er es aber vermutlich geklärt haben.
Welche weiteren Regelungen gibt es noch im Gesetz?
Die Apotheken sollen auch durch neue Dienstleistungen gestärkt werden. Es werden sogenannte pharmazeutische Dienstleistungen eingeführt. Inhaltlich geht es dabei um Dinge wie die Erklärung der Anwendung von Arzneimitteln, die Beratung und Begleitung von chronisch Kranken oder Multimorbiden. Die genaue Bestimmung der Dienstleistungen wird dann erst nach dem Beschluss des Gesetzes erfolgen. Es gibt einen neuen Starttermin für die Heilmittelrichtlinie.
Genau. Zum 1. Oktober sollte eigentlich die neue Heilmittelrichtlinie kommen, die die Verordnung einfacher machen soll. Die KBV hatte die Verschiebung beim gemeinsamen Bundesausschuss beantragt, da nicht alle Softwarehersteller zum geplanten Start fertig werden. Damit gelten die vereinfachten Vorgaben zur Verordnung von Heilmitteln erst ab Januar 2021. Die bisherigen Formulare bleiben bis zum Jahresende gültig. Ab nächstem Jahr müssen die Praxen dann das neue Formular 13 einsetzen. Es gibt dann nur noch ein Formular für die Verordnung sämtlicher Heilmittel. Physiotherapie, podologische Therapie, Stimm-, Sprech-, Sprach- sowie Schlucktherapie, Ergotherapie und Ernährungstherapie. Die FDP-Fraktion hat einen Beschluss zum Thema Fernbehandlung veröffentlicht. Worum geht es da?
Die FDP-Bundestagsfraktion fordert die vollständige Abschaffung des Fernbehandlungsverbotes in ihrem Digitalpakt für das Gesundheitswesen. Laut FDP zeigen die Erfahrungen der Corona-Bekämpfung und die zu erwartenden Personalengpässe, dass nur eine stärkere Digitalisierung die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens erhalten kann. Mit der Abschaffung des Fernbehandlungsverbotes soll zukünftig die Verordnung von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln sowie die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich ohne persönlichen Erstkontakt möglich werden.
Auch die Bestimmung eines Pflegegrades kann derzeit ohne persönlichen Kontakt erfolgen. Ende September sollte diese Regelung auslaufen. Bleibt es dabei?
Es gibt zumindest den Vorschlag, die Regelung zu verlängern. Aufgrund der Ansteckungsgefahr ist es derzeit möglich, dass der Pflegegrad telefonisch bestimmt wird. Die Regierungskoalition möchte diese Regelung bis Ende März 2021 verlängern. Die Ansteckungsgefahr wird weiterhin als so hoch eingeschätzt, dass auch künftig auf die Untersuchung und persönliche Begutachtung verzichtet werden soll. Die Erfahrungen der Krankenkassen und der Pflegebedürftigen mit diesem Verfahren sind offenbar gut. In Zweifelsfällen können die persönlichen Begutachtungen nachgeholt werden. Zu Corona gab es diese Woche noch weitere Themen. Zum Beispiel ging es um die Masken, die zu Beginn der Krise ja rar waren.
Zuerst waren es zu wenige, jetzt sind es zu viele. Das BMG verschenkt nun überzählige Masken in alle Welt. Es wurden so viele angeschafft, dass es selbst für eine weitere Corona-Welle genug gäbe. Vor allem Südamerika und der Mittlere Osten werden mit 250 Millionen Masken beschenkt. Zudem gehen über 300 Beatmungsgeräte, die der Bund für die Länder beschafft hatte, auf den Balkan. Laut aktuellen Zahlen des BMG werden bis Ende 2021 knapp 2 Milliarden FFP2 und FFP3-Masken geliefert. Außerdem noch gut 4 Milliarden OP-Masken. Die Zahlen stammen aus einem Bericht des Bundesfinanzministeriums. Das Ganze wird wohl deutlich teurer als die veranschlagten 275 Millionen Euro.
Apropos teuer. Auch die Krankenkassen haben aufgrund der Pandemie einiges mehr zu finanzieren. Das könnte Auswirkungen auf den Zusatzbeitrag haben?
Die Kassen rechnen mit einem Anstieg des Zusatzbeitragssatzes nächstes Jahr auf 2,19%. Neben den direkten Kosten für die Corona-Pandemie werden den Krankenkassen durch den Konjunktureinbruch Einnahmen wegbrechen. Ohne eine Beitragserhöhung werden den Kassen laut eigenen Berechnungen des GKV-Spitzenverbandes im kommenden Jahr fast 17 Milliarden Euro fehlen. Kalkuliert wurden Mehrausgaben von rund 3,4 Milliarden Euro, die direkt auf die Pandemie zurückgehen, insbesondere Kosten für einen neuen Impfstoff, Corona-Tests sowie die Behandlung von Covid-19-Patienten. Die Ausfälle bei den Beiträgen durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit werden auf insgesamt 3 Milliarden Euro geschätzt. Müssten die Krankenkassen den Fehlbetrag über die Zusatzbeiträge ausgleichen, würde sich der durchschnittliche Zusatzbeitrag nahezu verdoppeln. Die Bundesregierung hat noch im Juni erklärt, dass die Beiträge zu den Sozialversicherungen trotz Corona-Pandemie stabil bei 40% bleiben sollen. Am Donnerstagmorgen gab es eine Verständigung zwischen GKV-Spitzenverband und BMG. Knapp 17 Milliarden Zuschuss sollen aus dem Bundeshaushalt kommen. In diesem Sinn wird das BMG mit dem Finanzminister verhandeln. Themen zu besprechen gibt es reichlich. Das BMG hat seinen Arbeitsplan für den Rest der Legislaturperiode veröffentlicht. Was steht alles drin?
Das BMG will noch einige neue Gesetze bis zum Frühjahr beschließen. Darunter eine Pflegereform mit Ideen für die zukunftsfeste Finanzierung. Ein neues Digitalisierungsgesetz wird wohl den Ausbau von Telemedizin und Pflege beinhalten und sicherheitshalber wird schon mal ein GKV-Sammelgesetz angekündigt. Das wird als Omnibus für verschiedene Kleinregelungen dienen. Damit werden dann Regelungen nachgeschoben, die bei der schnellen Taktzahl der Gesetze vorher übersehen wurden. Alle Vorhaben sollen bis spätestens Mitte 2021 in Kraft treten, denn dann ist die Legislaturperiode auch schon zu Ende.
Uns wird der Stoff, über den wir berichten können, wohl nicht ausgehen.
Das war's für diese Woche. Wir hoffen, dass die Nachrichten für Sie relevant waren, dass wir Sie gut informieren und unterhalten konnten. Bitte schicken Sie uns jederzeit Ihre Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de.
Sie hörten den Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Wir freuen uns nächste Woche wieder auf Sie. Sie finden uns immer aktuell, freitags ab 12 Uhr.